SRF 1.
.30 Uhr, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Wie frei darf sich ein verurteilter IS-Anhänger in der Schweiz bewegen? Wer ist der EU-Mann für den Brexit? Dann Gangster-Hip-Hop nicht etwa aus New York, sondern aus Burma. Und um eins, wir sind die Schweiz, heute über die Sprachgrenzen hinaus.
Jetzt wird einmal bewusst, ja, wie weit die Romandie manchmal weg ist und wie wenig das braucht, um wieder ein bisschen einen Kontakt herzustellen.
Säcklehrer Adrian Wenk aus Amriswil organisiert für seine Klasse einen Austausch mit der Romandie. Im Studio sind Brit Kramer und Karin Britsch mit den Nachrichten. Bei ihr geht es zuerst um schärfere Sicherheitskontrollen am Flughafen Genf.
Hintergrund sind Informationen aus Frankreich. Das teilte die Genfer Polizei mit. Um was es dabei genau geht, wurde aber nicht bekannt gegeben. Passagiere sollten früh genug anreisen, weil die Kontrollen zusätzliche Zeit in Anspruch nehmen, schreibt die Polizei auf ihrer Facebook-Seite. Wie lange diese zusätzlichen Kontrollen weitergeführt werden, sei noch unklar. Das Bundesverwaltungsgericht hat die Beschwerden von 9 Gepäckmitarbeitern des Flughafens Genf abgewiesen, weil es dafür nicht zuständig ist, so die Argumentation. Der Flughafen hatte den Mitarbeitern im März die Zutrittsberechtigung zum Rollfeld entzogen. Dies im Nachgang zu den Attentaten von Paris im November. Frankreich hatte der Genfer Kantonspolizei Informationen über diese Personen gegeben. Die 9 Gepäckmitarbeiter reichten daraufhin Beschwerde ein beim Bundesverwaltungsgericht. Da der Flughafen aber nicht als Behörde des Bundes gehandelt habe, sei das Gericht nicht zuständig, argumentierten die Richter. Das Urteil kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. Das Bundesgericht hat ebenfalls Richtersprüche veröffentlicht und beim gemeinsamen Sorgerecht weitere Grundsätze festgelegt. So ist es durchaus möglich, dass ein Elternteil nach der Trennung mit den Kindern allein ins Ausland zieht. Konkret ging es dabei um eine Frau, die in St. Gallen wohnte. Nach der Scheidung wollte sie mit ihren beiden Kindern nach Österreich ziehen. Das Gericht erlaubte diesen Umzug, da die Mutter die Hauptbezugsperson der Kinder sei und nicht der Vater. In einem früheren Fall hatte das Bundesgericht einer Mutter verboten, mit ihrem Kind nach Spanien zu ziehen. Ein 23-jähriger Mörder, der aus der psychiatrischen Klinik Königsfelden geflohen ist, muss in fürsorgerischer Unterbringung bleiben. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des Aargauers abgewiesen. Der junge Mann leide an einer Persönlichkeitsstörung, kooperiere nicht und sei eine konkrete Gefahr für Dritte, so die Begründung. Momentan ist er in Untersuchungshaft. Der Mann war Ende Mai aus der Klinik Königsfelden geflohen. Er wurde in Deutschland festgenommen und an die Schweiz ausgeliefert. Vor 7 Jahren hatte er im Tessin eine 17-Jährige erschlagen. Seine Haftstrafe wurde im letzten Jahr in eine fürsorgerische Unterbringung umgewandelt. Gegen die Mutter des jungen Mannes läuft derzeit eine Strafuntersuchung. Sie soll ihm bei der Flucht nach Deutschland geholfen haben. Ins Ausland. Der frühere französische Außenminister Michel Barnier soll die Verhandlungen der EU-Kommission mit Großbritannien über den Brexit führen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat ihn mit diesem Amt betraut. Barnier war bis 2014 EU-Kommissar in Brüssel und dort für den Binnenmarkt und die Finanzdienstleistungen zuständig. Die Briten hatten Ende Juni an der Urne entschieden, aus der EU auszutreten. Bis jetzt ist aber noch kein offizieller Antrag der britischen Regierung bei der EU eingegangen. Sobald dieser vorliegt, beginnen die Verhandlungen über den Brexit. Diese sind auf 2 Jahre befristet. In der Türkei sind Haftbefehle erlassen worden gegen 47 Ex-Mitarbeiter der regierungskritischen Zeitung Zaman. Betroffen sind neben leitenden Angestellten auch Kolumnisten. Das melden die Behörden. Die Zeitung Zaman gehörte zur Hizmet-Bewegung des islamischen Predigers Fethullah Gülen. Sie wurde im März unter Zwangsverwaltung gestellt. Die türkische Regierung macht Gülen für den Putschversuch vor 10 Tagen verantwortlich. Bertrand Piccards Erdumrundung im Solarflugzeug Solar Impulse 2 wird auf einer Briefmarke verewigt. Die Schweizerische Post bringt diese Ereignismarke heute in den Verkauf, einen Tag nachdem die Solar Impulse in Abu Dhabi gelandet ist. In etwas mehr als einem Jahr war sie einmal rund um den Erdball geflogen, ohne Treibstoff zu brauchen. Auf der Marke ist der Solarflieger in Sonnenstrahlen getaucht zu sehen. Sie kostet 1 Franken und ist in allen größeren Poststellen erhältlich. Mit dieser speziellen Briefmarke will die Post nach eigenen Angaben die außerordentliche Leistung der Abenteurer Bertrand Piccard und André Borschberg würdigen. Das Wetter. Heute und morgen scheint teilweise die Sonne. Insbesondere heute gibt es gebietsweise Platzregen und Gewitter. Die Temperatur erreicht im Norden 25, im Süden 30 Grad.
Gestern in Frankreich. Ein radikalisierter Mann tötet in einer Kirche einen Geistlichen. Der Mann trug eine Fußfessel, war den Behörden als IS-Anhänger bekannt. Er wollte zweimal in den Dschihad reisen. Heute macht ein Fall in der Schweiz Schlagzeilen. Ein kürzlich vom Bundesstrafgericht verurteilter IS-Anhänger dürfe sich völlig frei bewegen. Auch er war auf dem Weg nach Syrien. Weil sein Anwalt ein schriftliches Urteil verlange, seien die Bewährungsmaßnahmen auf Eis gelegt. Der Mann, so schreibt die NZZ, sei deshalb auf Monate hinaus unbegleitet. Dominik Meyer, was hat es mit diesem Fall auf sich?
Ja, mittlerweile ist bekannt geworden, dass es eine eigentliche Lücke bei der Begleitung oder Überwachung dieses Mannes nicht gibt. Der Mann bleibt im Visier der Polizei. Konkret sagt heute Mittag die Zürcher Kantonspolizei, ihre Spezialisten würden diesen verhinderten Dschihad-Reisenden aus Winterthur weiterhin begleiten, und zwar mindestens bis sein Urteil endgültig ist, also das Gerichtsurteil, und dann die Bewährungshilfe den Fall übernimmt. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich, also die politische Behörde, die betont, das sei schon immer so geplant gewesen, dass also diese Begleitung weitergeht, bis das Urteil rechtskräftig ist.
Wenn nun also die Zürcher Kantonspolizei diesen mutmaßlich gefährlichen Mann begleitet, was heisst das?
Man darf sich nicht zu viel darunter vorstellen. Die Polizei hat diesen 26-Jährigen schon in den Monaten vor dem Prozess so begleitet. Und konkret hieß das, dass ihn ein Präventionsfachmann der Polizei mindestens einmal pro Woche getroffen hat. Er hat ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufgebaut. Das bringt sicher etwas, aber begleiten, solche Begleitung heißt eben nicht überwachen. Der Mann dürfte auch weiterhin nicht rund um die Uhr beschattet werden. Auch sein Handy dürfte nicht angezapft werden weiterhin, weil zum Beispiel für eine solche Handyüberwachung, da bräuchte es einen konkreten Verdacht, dass der Mann etwas Neues, Illegales plant, ein neues Strafverfahren und eine Anordnung eines Richters, dass man solche Massnahmen, Handyüberwachung zum Beispiel, überhaupt machen kann.
Welche Möglichkeiten haben die Behörden denn ganz generell, wenn sie einen möglichen Islamisten auf dem Radar haben?
Ja, der Schweizer Nachrichtendienst, der hat rund 300 möglicherweise gefährliche Islamisten im Visier. Die Geheimdienstler dürfen solche mutmaßlichen Verdächtigen aber nur im öffentlichen Raum oder im öffentlichen Internet überwachen, beobachten, nicht etwa Telefone verwanzen und so weiter. Und grundsätzlich auch jemanden im öffentlichen Raum beschatten, dafür braucht es sehr, sehr viele Polizisten. Man kann davon ausgehen, dass das nur bei sehr wenigen Verdächtigen also überhaupt möglich ist, aus Kapazitätsgründen. Und mehr in der Hand eben in Bezug zum Beispiel Handyüberwachung haben die Behörden ohnehin erst dann, wenn es ganz konkrete Verdachtsmomente gibt, konkrete Hinweise, dann eben das normale Strafverfahren mit Handyüberwachung, verwandten Räumen, alles das ist dann möglich, theoretisch, sobald der konkrete Verdacht da ist. Das ist eben der Knackpunkt, es müssen konkrete Anhaltspunkte da sein, damit die Behörden mehr tun können. Im Moment laufen rund 60 konkrete Strafverfahren im Bereich Islamismus. Meist geht es dabei um Propaganda im Internet, zum Beispiel für den IS.
Das alles heisst aber also, es ist nicht möglich, potenziell gefährliche Islamisten rund um die Uhr unter Kontrolle zu haben.
Das kann man daraus schließen, eben aus Kapazitätsgründen und eben aus der Schwierigkeit zu schließen darauf, wann ein Mann wirklich gefährlich wird oder eine Frau, wann quasi aus Sympathie für eine Terrororganisation, die an sich noch nicht strafbar ist, dann wirklich konkrete illegale Pläne erwachsen.
Danke für Ihre Einschätzungen, Dominik Meyer. Und so geht es im Rendezvous weiter. Immer diese Unsicherheit. Auch türkische Nachrichtenprofis können die Geschehnisse in ihrem Land kaum einordnen. Eine geschiedene Mutter darf mit ihren Kindern nach Österreich ziehen, obwohl auch der Vater das Sorgerecht hat. Wir erklären den Entscheid des Bundesgerichts. Und Schaf- und Geißmilch liegen im Trend und ist so einträglich, dass Kuhmilchproduzenten vor Neid glatt erblassen könnten. Ein Franzose soll für die EU den Brexit verhandeln. Michel Barnier ist heute offiziell als Chefunterhändler ernannt worden. Eine Ernennung, die einige Fragen aufwirft. Aus Brüssel EU-Korrespondent Oliver Washington.
Es gibt wohl wenige Politiker in Europa mit einer solch breiten politischen Erfahrung wie Michel Barnier. Genau deshalb hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker den 65-jährigen Franzosen nun zum Chefunterhändler für die Brexit-Verhandlungen ernannt. Barnier war verschiedentlich Minister in konservativen französischen Regierungen, Umweltminister und auch Außenminister. Barnier machte aber nicht nur Karriere in Paris, sondern auch in Brüssel als EU-Kommissar. Interessant für die Verhandlungen mit Großbritannien ist vor allem die Zeit von Barnier unter dem früheren Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso. In dieser Zeit von 2009 bis 2014 war Barnier zuständig für den Binnenmarkt und die Finanzmarktaufsicht. Er begleitete damit während der Finanzkrise zwei Schlüsseldossiers. Und vor allem wird der Zugang Großbritanniens zum Binnenmarkt auch das zentrale Thema bei den nun anstehenden Verhandlungen sein. Barnier bringt also nicht nur eine breite politische Erfahrung mit, sondern auch das notwendige Fachwissen. Michel Barnier gilt in Brüssel als seriös und pragmatisch, was so viel heisst, wie dass er lösungsorientiert verhandelt. Manche kritisieren ihn auch als schwach. Gleichzeitig ist Barnier ein Franzose. Frankreich vertritt traditionell gegenüber Großbritannien eine harte Haltung. Auch jetzt fordern zahlreiche französische Spitzenpolitiker, dass die EU hart mit Großbritannien verhandeln soll. Die Wahl Barniers zum Chefunterhändler der EU-Kommission soll wohl dieses Signal aussenden. Wir wollen eine Lösung, haben aber dabei auch klare rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Noch unklar ist, wie groß der Mitarbeiterstab ist, den Barnier selber haben wird. Das wird wesentlich darüber entscheiden, wie stark er selber auftreten kann. Wenn er keinen eigentlichen Stab haben wird, sondern immer auf die Ressourcen der Kommission angewiesen sein wird, wird er selber keine starke Figur sein, sondern im Wesentlichen der verlängerte Arm von Jean-Claude Juncker. Diese Frage aber ist noch nicht definitiv geklärt.
Aus Brüssel, Oliver Washington. Unsicherheit und Ungewissheit halten an in der Türkei. Es ist schwierig, den Überblick zu wahren über all die Meldungen, Informationen, Gerüchte. Und jeden Tag ist die zentrale Botschaft, wieder wurden Menschen verhaftet, auch Journalisten. Wie lässt sich so noch auf einer Redaktion arbeiten? Irin Meyer hat in Istanbul eine Zeitungsredaktion besucht.
Der Lärmpegel ist nicht sehr hoch. Es lässt sich arbeiten im Großraumbüro des Medienhauses. Alle Konzentration ist auf die nächste Ausgabe der Zeitung gerichtet. Oder sollte es sein, denn die Gedanken schweifen ab, auch in Mehmets Kopf.
Şimdi Türkiye çok acayip bir ülke. Bu bizim benim
Wir leben wirklich in einem seltsamen Land. Ich bin 50 Jahre alt und das ist bereits der zweite Militärputsch oder jetzt Versuch, den ich erlebe und dazwischen immer diese Unsicherheit. Ich glaube, wir haben gespürt, dass etwas geschehen wird. Es war eine solche Spannung, erzählt der Journalist. Selbst er, der Nachrichtenprofi inmitten von Agenturen und eingedeckt von Tweets, selbst er kann die Dinge noch nicht einordnen. Zu viel, zu schnell, zu undurchsichtig alles. Und das, was sich klar und eindeutig vor seinen Augen abspielt, beunruhigt ihn. Vor ein paar Stunden wurden Journalistenkollegen von mir festgenommen. Unter diesem Ausnahmezustand ist solches möglich, sagt Mehmet. Aber wir dürfen uns nicht lähmen lassen von der Angst, sondern müssen ganz anders reagieren auf diese düsteren Vorgänge.
Biz başardık bunu. Biz bunu Gezi'de başardık. Biz yaptık.
Wir müssen die Hoffnung und den Geist der Gezi-Proteste zurückgewinnen, auch wenn die Umstände nun anders sind.
Bir şeyi öğrenmiş olduklarını umuyorum artık. Türkiye'de sistemin
Jetzt muss allen klar werden, wie wichtig die säkulare, die weltliche Basis dieses Staates ist. Auf eine religiöse, islamische Bewegung wie Gülen zu setzen, war ein großer Fehler. Das werden Regierung und Präsident Erdogan einsehen müssen. Die säkulare Opposition hat unter Gülen-Leuten gelitten, sie missbrauchten ihre Macht. Jetzt ist offensichtlich, wer sie sind. Mehmet ist ein Wähler der oppositionellen Sozialdemokraten, der kemalistischen Partei CHP. Bei ihnen war und ist die Abneigung gegen die islamische Gülen-Bewegung besonders ausgeprägt. Das vielstimmige, deutliche Nein zum Putschversuch nährt nun Mehmets Hoffnung.
Ama umudumuz var. Bugün
Opposition und Präsident sind sich in diesem wichtigen Punkt einig. Ein Anfang wenigstens. Und nun müssten die Bürger das ihre tun.
Peki de biz hatalıyız. Biz kendimizi seküler olarak gören insanlar hatalıyız.
Es ist falsch, einander abzulehnen. Die unterschiedlichsten Leute gehen jetzt auf die Straßen. Wir müssen in Kontakt kommen, einander zuhören. Wir, die Linken, den AKP-Anhängern und umgekehrt. Unsere Nation ist zerrissen und verwundet. Aber wir müssen miteinander leben. Es gibt kein Davonlaufen, sagt Mehmet. Sehnsucht, Traum. Aber da ist auch die Erfahrung.
Mümkün. Ben olağanüstü hali yaşamış bir insanım. Ben hala da 12 Eylül 1980'de 14 yaşındaydım.
Beim Militärputsch von 1980 war ich 14 Jahre alt. Ich hatte immer meine Identitätskarte in der Tasche. Sie war wichtiger als der Schlüssel, das Wichtigste überhaupt. Daran erinnere ich mich gut. Die Kurden in unserem Land wissen seit Jahren, was Ausnahmezustand heißt. Nun, sagt der Istanbuler Journalist Mehmet, nun müssen wir alle es auch lernen.
Was ist, wenn geschiedene oder getrennte Eltern das gemeinsame Sorgerecht haben und ein Elternteil aus der Schweiz wegziehen will? Eine Frage, die bereits bei der Debatte über das gemeinsame Sorgerecht hitzig diskutiert wurde. Eine Frage auch, über die bereits zum zweiten Mal das Bundesgericht zu entscheiden hatte. Im aktuellen Fall geht es um eine geschiedene Mutter, die vom Kanton St. Gallen nach Graz in Österreich ziehen will. Und das darf, so das Bundesgericht. Raphael von Matt, Sie haben das Urteil gelesen. Warum haben die höchsten Richter so entschieden?
Die Richter sagen, für sie sei entscheidend der Hauptpunkt, wie die Kinder bisher betreut werden. Bis jetzt leben die beiden Kinder, sie sind 5 und 6 Jahre alt, bei der Mutter. Die Mutter ist also die Hauptbezugsperson für die Kinder. Der Vater hat nur ein Besuchsrecht, er sieht die Kinder jedes zweite Wochenende. Und der Vater hat auch gar nicht verlangt, dass die Kinder bei ihm wohnen sollen. Er wollte einfach nicht, dass die Mutter mit den Kindern nach Graz wegzieht. Der Hauptpunkt also, nur die Mutter ist bereit, die Kinder zur Hauptsache zu betreuen. Das sei entscheidend, so die Richter.
Erst kürzlich kam das Bundesgericht in einem anderen Fall zu einem gegenteiligen Schluss. Es untersagte einer Mutter, mit ihrer Tochter nach Spanien zu ziehen. Was unterscheidet denn die beiden Fälle?
Ich glaube, es sind zwei wichtige Unterschiede. Beim ersten Fall war es so, dass die getrennten Eltern sich je zur Hälfte um das Kind kümmerten. Der Vater hatte also eine gute Begründung, sich gegen den Wegzug zu wehren. Er hatte eine sehr enge Beziehung zum Kind. Beim heutigen Fall im Vergleich, die Kinder leben bei der Mutter. Der Vater kann also hier weniger geltend machen, dass er sich sehr um die Kinder kümmere. Und der zweite Unterschied, im ersten Fall wollte die Mutter nach Spanien ziehen, hat aber selber keinen großen Bezug zu Spanien. Sie und ihre Tochter sprechen auch kein Spanisch. Beim heutigen, aktuellen Fall ist es so, dass die Mutter Österreicherin ist. Sie will also in ihre Heimat zurückgehen. Es ist auch die gleiche Sprache wie in der Ostschweiz. Die Kinder haben den österreichischen Pass. Die Umstellung ist für sie also viel weniger groß, wie für das Kind, das nach Spanien hätte umziehen sollen.
Die Rechtsprechung ist also je nach Fall unterschiedlich. Was bedeutet das jetzt für Eltern, die das gemeinsame Sorgerecht haben und von denen ein Elternteil ins Ausland ziehen will?
Man kann sicher sagen, dieses gemeinsame Sorgerecht macht es für einen Elternteil schwieriger, mit den Kindern oder dem Kind ins Ausland zu ziehen, aber eben auch nicht unmöglich, wie jetzt der heutige Fall zeigt. Es kommt sehr auf den Einzelfall darauf an, wie sehr sich das Umfeld und die Situation der Kinder ändern würden. Da kann man, glaube ich, sagen, je enger der Bezug zu den Kindern und je enger zum Zielland, desto größer sind die Chancen des Elternteils, der wegziehen will, dass das Gericht diesen Wegzug auch zulässt.
Informationen von Raphael von Matz, besten Dank. In 11 Minuten ist es 1. Der Milchpreis ist im Keller, den Milchbauern geht's schlecht. Allerdings nur den Kuhmilchbauern. Wer Schaf- oder Ziegenmilch produziert, kann nicht klagen. Im Gegenteil, die Milch bringt viel ein, die Nachfrage ist größer als das Angebot. Schaf- und Ziegenbauern verkaufen ihre Milch zu Preisen, von denen Kuhbauern nur träumen können. Max Ackermann.
Um die 50 Rappen erhält ein Milchbauer im Moment für einen Liter Kuhmilch, kaufkraftbereinigt so wenig wie noch überhaupt nie. Wer Milch Schafe oder Ziegen hält, fährt wesentlich besser, 3 bis 6 Mal so gut.
Solange wir den Preis auf diesem Niveau halten können, geht es den Schafmilchproduzenten gut.
Sagt denn auch Urs Mischler, Geschäftsführer der Schweizerischen Milchschafzuchtgenossenschaft. 2,80 Franken bis 3 Franken erhalten die Schafmilchbauern für einen Liter Milch und Ziegenmilch kostet auf dem Hof ähnlich viel. Kein Wunder, wird heute in der Schweiz fast 50% mehr Ziegenmilch produziert als noch vor 15 Jahren. Die Schafmilchproduktion hat sich in der gleichen Zeit sogar mehr als vervierfacht. Zuwachsraten, von denen andere Branchen nur träumen können. Ursula Herren, Geschäftsführerin des Schweizerischen Ziegenzuchtverbandes, aber relativiert.
Von einer effektiven Boombranche zu sprechen, ist sicher etwas schwierig, da wir uns in einem Nischenmarkt eigentlich bewegen.
Tatsächlich liefern Kühe in der Schweiz mehr als 100-mal so viel Milch wie Schafe und Ziegen zusammen. Der Geißen- und Schafmilchmarkt ist ein kleiner, aber feiner Markt für ein zahlungskräftiges und qualitätsbewusstes Publikum, sagt Milchschafzuchtgenossenschaft Mischler. 90% der Schafmilch komme aus Biobetrieben.
Die Leute, die Schafmilchprodukte kaufen, die sind schon bewusste Einkäufer und wollen ein gesundes Produkt kaufen.
Das unterstreicht auch Sibylle Umiker, Sprecherin von Emmi, der grössten Milchverarbeiterin der Schweiz und für Ziegenmilch praktisch Monopolistin. Einerseits kauften Leute Ziegen- und Schafmilchprodukte, weil sie besser verdaulich seien als Kuhmilch. Zum anderen entdeckten Käseliebhaber zunehmend Schaf- und Ziegenmilch-Spezialitäten.
Wir sind sehr überzeugt, dass diese Nachfrage nach Ziegenmilch, dieser Trend, auch in den nächsten Jahren weiter anhalten wird. Wir rechnen beispielsweise für dieses Jahr ungefähr mit einem Zuwachs von 10%, insbesondere wenn wir von Käse aus Ziegenmilch sprechen.
Bereits ist in der Branche eine deutliche Professionalisierung festzustellen. Die Hobbybauern mit ein paar wenigen Geißen oder Schafen werden weniger. Dafür gibt es mehr mechanisierte Betriebe mit 50, 100 oder gar mehreren 100 Tieren. Dennoch, die Schaf- und Ziegenmilchproduktion könne höchstens für ein paar wenige der gebeutelten Kuhmilchproduzenten eine Alternative sein, betont Ursula Herren.
Das wäre sicher unvorstellbar, wenn jedermann jetzt da einfach auf Ziegen umstellen würde.
Dafür sei die Nachfrage niemals groß genug, ganz abgesehen von den hohen Kosten und den fachlichen Schwierigkeiten, die eine Umstellung mit sich brächten. Wer aber bereits in der Branche tätig ist, dem geht es im Moment prächtig. Der Unterschied zu den Kuhmilchproduzenten könnte grösser kaum sein.
Burma, da denken viele von uns möglicherweise an Tempel, an Militärdiktatur, an Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, an langsam demokratische Öffnung. Burma hat aber seit langem auch eine vibrierende Musikszene, zu der Punk und Hip-Hop gehören. Eine Szene, die sich seit der Öffnung neu definieren muss. Karin Wenger hat einen der berühmtesten Hip-Hopper des südostasiatischen Landes getroffen und eine Punkband.
Ladies and gentlemen. What's up, everybody? This is Capital J, a.k.a. Jamie, rocking your airways.
Jamie, ich rocke den Äther von Burma bis in die Schweiz.
I'm 30 now, but I'm still fresh to death, you know what I'm saying?
30-jährig, doch frisch wie ein Fisch, Gangster-Hip-Hopper eben. Er klingt, als käme er direkt aus einem Club von Brooklyn und so sieht er auch aus. Hosen, die ihm beinahe in die Kniekehle rutschen, Goldkette, ein schiefer Zahn. Doch Jamie ist Burmese, einer der berühmtesten Hip-Hopper des Landes, Inspiration für eine ganze Generation. Seine Vorbilder sind Eminem und Jay-Z, seit er ihre Kassetten Ende der 90er Jahre auf dem Schwarzmarkt gekauft hatte. Dann begann er selbst zu rappen. Burma war damals noch in den Händen der Generäle, abgeschlossen und zensuriert. Doch das Militär ignorierte uns meist. Wir mussten zwar alle Songtexte den Zensoren vorlegen, aber bei unseren Auftritten rappten wir, was uns passte. Jamie war dabei, als 1988 die Studenten gegen die Militärjunta auf die Straße gingen und das Militär die Demonstrationen blutig niederschlugen. Und Jamie saß vor dem Fernseher, als auch die Mönche 2007 aufstanden und ebenfalls dafür bestraft wurden.
I saw a lot of things that I shouldn't in my lifetime, but
Ich sah viele Dinge, die ich besser nie in meinem Leben gesehen hätte. Das hat Narben hinterlassen, traumatisiert hat es mich nicht. Ich bin auch kein politischer Rapper. Ich bin ein Party-Rapper mit einem sozialen Gewissen. Jamie singt über sein Leben, über Frauen und Drogen. Burma ist nach Afghanistan der weltweit größte Produzent von Opium, das zu Heroin verarbeitet wird. Laut Schätzungen sind etwa 90.000 Burmesen drogenabhängig, ein riesiges, ungelöstes Problem. Seit einigen Jahren konsumieren Burmesen auch immer mehr synthetische Drogen wie Amphetamine oder Ecstasy. Jamie weiß das aus eigener Erfahrung.
I was on everything, you know. I was twisted. I was on H, slow, fast.
Ich war von allem abhängig. Heroin, Flow, Fast, Cannabis. Es war, als ob ich in Amsterdam wäre, ein permanentes High. Heute ist das Gift überall. Jamie sagt, er sei jetzt wieder sauber. Im neuen demokratischen Burma sieht er Drogen als eines der größten Probleme. Darüber zu rappen, die Jugend zu sensibilisieren, scheint ihm wichtiger, als über die politischen Veränderungen zu sinnieren. Am anderen Ende von Rangoon spielt Chacha auf einer Gitarre mit drei Saiten. Auch er gehört seit Jahren zur kulturellen Untergrundszene des Landes. Er wollte anders sein als alle anderen, gegen den Mainstream schwimmen, deshalb wurde er Punk. Der Name seiner Band, die er 2007 gegründet hatte, ist Programm: Rebel Riot. Die Musik der Punks ist laut und sie ist politisch, oder besser, sie war politisch, versuchte die engen Fesseln der Militärregierung und der Gesellschaft zu sprengen, die Regierung herauszufordern, solange es noch was herauszufordern gab. Wir sangen in Untergrundkonzerten, in Garagen gegen dieses stupide System, gegen Religion und für mehr Freiheit. Wir waren wütend. Manchmal verhaftete uns die Polizei und schnitt uns die Haare ab. Doch die Militärregierung dachte einfach, wir seien verrückt. 2010 begann die politische Öffnung des Landes. Im vergangenen November, bei den ersten freien Wahlen seit 25 Jahren, wurde die Nationale Liga für Demokratie von Aung San Suu Kyi zur stärksten Macht im Parlament. Auch für Punk-Bands wie Rebel Riot begann damit ein neues Zeitalter.
Now change, yeah, lots of change. Now media free, people can speak.
Vieles hat sich verändert. Die Medien sind frei und ich kann mit Ausländern sprechen, was vorher unmöglich war. Aber es gibt auch Gefahren. Rassismus und Nationalismus werden stärker. Viele ausländische Firmen kommen ins Land. Alles wird teurer. Reiche werden reicher. Jeden Montag verteilen die Punks deshalb Lebensmittel an Obdachlose in der Stadt. Manchmal besuchen sie Schulen, um dort den Kindern vorzusingen. Ihre Songs drehen sich heute um soziale Gerechtigkeit und verurteilen Rassismus. Nicht alle sind laut und wütend. Die politische Mäßigung ist auch in der Musikszene spür- und hörbar.
Unerwartete Klänge aus Burma in der Reportage von Karin Wenger. Es ist kurz vor eins. Gleich erzählen uns auf SRF 1 und 4 ein Schulleiter und ein Sekundarlehrer, warum sie sich für ihre Schülerinnen und Schüler einsetzen, dass diese zum Austausch in die Romandie reisen können. Wir sind die Schweiz, über die Sprachgrenze hinaus, nach den Schlagzeilen mit Karin Britsch.
Der Flughafen Genf verschärft seine Sicherheitskontrollen. Hintergrund sind Informationen aus Frankreich. Worum es konkret geht, ist noch unklar. Passagiere müssten aber sicher mit mehr Zeit einrechnen und früher anreisen, das teilt die Genfer Polizei mit. Eine Mutter darf mit ihren Kindern nach Österreich ziehen, obwohl sie sich das Sorgerecht mit ihrem geschiedenen Mann teilt. Das Bundesgericht hat dieses Grundsatzurteil gefällt und den Umzug erlaubt mit der Begründung, die Mutter sei die Hauptbezugsperson der Kinder und nicht der Vater. Michel Barnier, Ex-Außenminister von Frankreich, soll die Verhandlungen der EU-Kommission mit Großbritannien über den Brexit führen. Barnier war bis 2014 als EU-Kommissar für den EU-Binnenmarkt und die Finanzdienstleistungen zuständig.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.